Ja, herzlich willkommen bei Tischlein deck dich, Ausgabe Nummer 81. Ich bin heute voller Energie, hab gut geschlafen und bin fitter als gestern. Liebes hörendes Volk, vielen Dank, dass ihr so aufmerksam zuhört, dass ihr mir getreu lauscht. Ja, hörendes Volk an den Kopfhörern und den Stereoboxen. Nun, was ich euch mitteilen will, ist egal. Es geht doch nur um die Form, habe ich schon gesagt. Schon in Folge 68. Solange es nur unterhaltsam genug ist, bin ich schon zufrieden. Nun, heute muss ich euch über meine innere Ökonomie, meine Triebökonomie erzählen, dass ich eigentlich dem Drang widerstehen wollte zu podcasten, aber es nicht vermochte. Und jetzt also hier stehe, jetzt läuft also die Aufnahme schon wieder und das ist schwierig jetzt, habe ich gedacht. Ich kann einfach dem Impuls nicht widerstehen, weil das von gestern wollte ich auch nicht so stehen lassen. Das war ja extrem träge. Also, ja, das war ja wirklich... Puh. Y bueno, chicos. Y bueno. Vamos así. Was wir heute machen können, sind verschiedene Sachen. Da lasse ich mich einfach frei treiben. In diesem Strom wie ein Stück Treibholz fließt hier alles dahin. Und weiß gar nicht, was können wir heute angehen. Es gibt Dinge, über die ich gar nicht reden will und kann, ich noch nicht mal stark genug bin, gewisse Themen und Thesen hier auszusprechen. Aber gut, vielleicht dann in Folge 85, sagen wir mal, da werde ich dieses Thema angehen. Hier, dass ich mich hier umrande. Aber vielleicht bleiben wir jetzt beim Klima. Das war ein bisschen fatalistisch, was ich letztes Mal sagte, aber egal. Vielleicht lese ich am besten weiter bei diesem Text, mit dem ich letztes Mal geendet hatte. Der Text, also den ich vorbereitet hatte als Leitfaden für einen Audiokommentar, den ich im Aufwachen-Podcast einsprechen wollte, zu Folge 420. Die Paranoia zeichnet sich dadurch aus, keine Zwischentöne, Relativierung und Ironie zu kennen. Der Mensch kann hier nicht mehr schmunzelnd auf seine Ideale schauen und über die Distanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit hinwegsehen und sie humorvoll nehmen. Der Todgeweihte sagt sich, als man ihn montags zur Wand führt, um ihn zu erschießen, na, die Woche fängt ja gut an. Das ist also ein Beispiel für Pfarrer, der sagt hier, dieser Mann, der erschossen wird, hat eben noch ein Über-Ich, das schon für die ganze Woche plant und dadurch die Ausweglosigkeit, in der das Ich jetzt steckt, transzendieren kann. Dieses Ich, das weiß, ich werde jetzt gleich sterben, dieses Leben endet an diesem Montag. Aber das Über-Ich steht eben an einem anderen Platz, ist entfernt von ihm und das plant für die ganze Woche und sagt, die Woche fängt ja gut. Das ist das Humorvolle. Dann zu Trump. Erst nach dem Anschwellen der Klimaparanoia im letzten Jahr konnte man Trump im Aufwachen-Podcast ganz ungeniert als Non-Person abschätzig behandeln und keinen seiner Auftritte und Reden ernst nehmen. Denn zuvor war es euch noch möglich, sich differenziert zu äußern und darzulegen, warum Trumps Handlungen auch nicht schlimmer sind als das, was gängiger Usus der US-Politik ist, und sein grelles Auftreten diese Tatsache nur verschleiert. Doch mit dem Klimathema ging das nicht mehr. Die Klimabewegung scheint so wichtig, so allumfassend. Es geht ums Ganze, die große Gesundheit. Das ist also ein Begriff von Nietzsche. Dass es unerträglich wird, sich über ihre Gegner auch nur irgendwie differenziert zu äußern. Bei jeder Gelegenheit müssen sie diffamiert werden, da wir in ihnen die Diebe unseres Genießens sehen und sie verantwortlich sein, dass unser aller Leben zerstört wird. Trump einfach nur nebenbei zu erwähnen, wäre hier eine Sünde gegens Klima. Sofort muss er gebrandmarkt werden. Trump frönt nur hemmungslos seiner Lust an der Kohleverbrennung, so meinen wir, ohne zu sehen, dass er eben etwas tut, was hoffentlich seinen Wählern ein wenig Würde und Eleganz gibt. Die Arbeit, das sichere Abbauen eines Rohstoffs zum Verbrennen. Wo gibt es eine schönere Metapher auf den Kapitalismus? So meinen wir, Trump sei nun schuld an allem, weil er dies tut und jenes unterlässt. Aber Trump hat keinen Schalter, mit dem er die amerikanischen CO2-Emissionen stoppen könnte. Stattdessen braucht es die Normen und hegemonialen Diskurse der Gesellschaft, um einen Rahmen zu setzen, in dem man etwas gegen den Klimawandel unternehmen kann. Ja, etwas obskur hier am Ende, aber es ist ja klar, dass es nicht von einem einzelnen Präsidenten abhängt. Dass es nicht reichen würde, zu sagen, die 200 Präsidenten und Staatsoberhäupter der Welt treffen sich und einigen sich alle darauf, jawohl, der Klimawandel ist menschengemacht, das ist das wichtigste Thema. Und ja, so stellen sich die naiven Klimaradikalen das halt so, dass wir vor, dass wir ein reines Wissensproblem vorliegen haben, wo es darum geht, das größte Problem sind diese Klimawandelleugner, die es nicht richtig einsehen wollen, wie dringlich das ist. Und sobald das geschehen würde und auf der obersten Staatsebene alle das einsehen, so, dann wären wir gerettet. Aber das ist eben sehr naiv. Ja, ein Präsident kann ja auch gar nicht so viel machen, sich da so viel durchsetzen, sondern in der Gesellschaft muss sich erstmal ein Diskurs bilden. Deshalb auch ganz gut mit diesem System ist die Kommunikation aus der Systemtheorie, dass hier die Kommunikation in der Gesellschaft einen Rahmen setzt, dessen, was möglich ist, was denkbar ist, was ist real. Da muss die Erfindungskraft und die Technik müssen sich irgendwie zusammenfinden. Ineinander übergehen und dann mit veränderten Grenzen sich wieder auseinander dividieren. So schreibt es Robert B. Laughlin, ein amerikanischer Physiker, in seinem Werk Der Letzte macht das Licht aus, ein Werk über die Energieversorgung. Und das hat mich nur beeinflusst jetzt die letzten Tage, wo ich das ein bisschen gelesen habe, dass er meinte, ja, mit dem Klimawandel, das sieht er jetzt nicht so als sinnvoll, sich darauf zu fokussieren, denn das eigentliche Problem ist eben die Energieversorgung. Irgendwann werden diese fossilen Rohstoffe ausgehen und er sagt, ja, da werden wir dann eben weitergehen zum nächst billigeren, denn der Normalbürger in Bangladesch wird einfach weiterhin sein Auto mit dem billigsten Benzin voll tanken wollen, meint Laughlin, also dieser Physiker. Der sagt, ja, er hat auf allen Kontinenten mit Taxifahrern geredet über Spritpreise und es gibt eine bemerkenswerte Übereinstimmung, dass jeder Mensch doch einfach nur den billigsten Sprit haben will. Also wenn wir hier in Deutschland, in Europa was machen gegen den Klimawandel, aber diese anderen Länder nicht mit einbinden, dann werden die einfach weiterhin das billigste tanken und es wird nicht viel bringen. Laughlin meint also, ja, das Klima ist so eine große Sache, die wir auch gar nicht ganz verstehen, das Weltklima, wie sich das im Laufe der Millionen Jahre verändert hat, die der Erde schon existiert, da gab es immer wieder große Veränderungen und wenn die Erde sich einfach entscheidet, Grönland abzuschmelzen, dann werden wir dagegen wenig tun können. Dann wird es zu einem Anstieg des Meeresspiegels kommen. Also ja, er geht da in dem Hinblick eher fatalistisch drin und sagt, ja, wenn es so ist mit dem Klimawandel, dann wird es wohl so kommen. Da können wir jetzt wahrscheinlich gar nicht so viel eingreifen. Aber er sagt eben, mit der Energieversorgung wird es interessant, wird es spannend. Wie kann man das dann sicherstellen, unabhängig, ob man jetzt noch sagt, wir müssen früher aus den fossilen Energien aussteigen, wie Flassbeck mal den Preis extrem verteuern, immer weiter ansteigen lassen über die nächsten Jahrzehnte, oder ob man sagt, nee, es reicht auch so. Oder ja, wir verfallen das einfach, aber irgendwann ist ja aus. Wie kann man dann die Energie erzeugen? Den Strom erzeugen. Die Energie bereitstellen. Nun ja. Nobelpreisträger ist dieser Laughlin. Naja. Aber weiter im Text. FFF-Moral. Dazu muss man sich politische Lösungen überlegen und nicht wie FFF sich auf der Vermittlung von wissenschaftlichen Erkenntnissen ausruhen. Dieser moralische Diskurs lässt die Leute ratlos zurück, was nun zu tun sei. Dass wir alle ganz entschlossen sind, ist klar. Doch wenn die Bundesregierung so dumm handelt, die Steuerkasse plündert für die Energiekonzerne, wie es in Folge 419 hieß, dann sollte es ein Raubzug, sagte Stefan da, dann sollte es nicht schwer sein, sich ein besseres Konzept zu überlegen, das nicht perfekt sein muss, trotzdem den Anspruch haben sollte, eine signifikant intelligentere Herangehensweise an das Klimaproblem zu sein. Jetzt ein ambivalenter Abschnitt. Ich empfinde eine verdrehte Lust dabei, mit meinen Flügen durch die Welt zur Klimakatastrophe beizutragen. Denn ich sage mir, solange die Menschheit so damit beschäftigt ist, sich Sorgen um ihr Überleben zu machen und dabei die Frage nach dem Inhalt und Wert dieses Lebens vergisst, verbleibt die Welt in einem Zustand der Hoffnungslosigkeit, wo es zunehmend schwerfällt, sich zu amüsieren, sich einfache Genüsse zu gönnen, Neues entdecken zu wollen. Es ist dann eine Welt in Auflösung, in der das Individuum am Arbeitsplatz ausgelöscht ist und privat eben auch keine Lust mehr entwickelt, sondern sich in einem ständigen Übergangszustand befindet zwischen Identitäten. Es muss ständig lernen und offen bleiben für eine Welt in rasantem Wandel. Niemand kann sagen, was in 10 Jahren sein wird. Und deshalb ist es auch unmöglich, so zu denken, wie vor 10 Jahren gedacht wurde. Heute sind wir wo ganz anders, an einem singulären Punkt. Und der Mensch muss verstehen, muss teilnehmen am Spiel der Produktion und Konsumtion. Er darf nicht innehalten, dann wäre er tot. Das erinnert hier schon an Michel Houellebecq. In Folge 12, was ich da vorlas. Die Starrheit der sexuellen Beziehungen spiegelt das wider. Vermeintlich befreit und nur noch der eigenen Lust verpflichtet, ist der postmoderne Mensch so von verzerrten Sexdarstellungen aus Kunst und Medien überflutet, dass er sich nur noch in die alte bekannte Zweierbeziehung flüchten kann und dort die Wunden heilen zu lassen. Der Mensch ist heute virtualisiert, das heißt, er begreift sich nicht mehr als physische Instanz, sondern als Bündel von Informationen. Er steht auf dem Marktplatz und sieht sich paranoisch in ständigem Vergleich und Wettkampf mit anderen in Sachen Sexualität, Arbeit, Intelligenz, sozialer Kompetenz. Ich möchte nicht sagen, es sei ganz furchtbar und zwecklos weiterzuleben. Nur sehe ich hier die Voraussetzungen nicht erfüllt, um zu sagen, wenn wir von Auslöschung bedroht sind, wäre das so schlimm und wir sollten schnell alles dagegen tun. Das versetzt uns nur noch mehr in Panik, Verwirrung und Hass auf die, die sich diesem Ziel nicht anschließen. Ein besserer Ansatz wäre, wie AOC zu sagen, okay, unser Ground Zero ist nun da in Puerto Rico und die Temperaturen sind ja schon global angestiegen. Vielleicht ist hier Seelenruhe möglich und erstrebenswert, um unsere kollektive Würde zu bewahren. Ja, das hatte ich schon mal erwähnt von Alexandria Ocasio-Cortez, die meinte, ja, das ist jetzt halt wie ein Angriff auf Amerika, wie mit 9/11 ist jetzt dieser Hurricane über Puerto Rico gekommen und hat auch viele Todesopfer gefordert. Daher müssen wir genauso jetzt investieren in die Klimawende. Weiter im Text. Neoliberalismus. Die Ideologie des Liberalismus ist die größte Gefahr unserer Zeit. Und ich möchte mich ihr mit allem, was ich habe, entgegenstellen. Obwohl ich die Klimagefahren durchaus sehe und Sympathie für AktivistInnen wie Leonie habe, glaube ich, dass ihre Forderungen sich bestens mit dem Neoliberalismus vertragen. Mm-hmm. Beispielsweise scheinen die Aktivistis die Möglichkeiten politischen Handelns gar nicht zu verstehen, da sie gefangen sind in ihrem unmittelbaren individuellen Wirkungsbereich. Weiß nicht genau, was das bedeutet. So wird explizit nur gefordert, die Ziele von Paris einzuhalten, und Leonie sagte, sie habe nur eine Vermittlerrolle zwischen Wissenschaft und Politik. Also keine Rolle, in der sie aktiv Forderungen stellen und auf die Umsetzung von politischen Konzepten pochen kann. Klimaneutralität bis 2050 ist vieles, aber kein politisches Konzept. Diese Forderung entspricht ganz der Pfallerschen Paranoia, da hier nichts geklärt ist, aber die eigene moralische Überlegenheit zementiert wird. Diese Paranoia, sagt Pfaller, also ist das Zusammenfallen dieser beiden Punkte, des Über-Ichs und des Ichs. Früher, da konnte man sich noch diese humorvolle Distanz zu seinem Ideal bewahren. Wie ich am Anfang meinte, mit dem Witz von dem Mann, der erschossen wird. Und heute fällt das dann aber so zusammen. Und man wird umkreist von seinem Ideal, man wird darauf festgenagelt und befindet sich in diesem paranoischen Kampf, ganz klimaneutral und ganz rein zu sein. Und das lese ich da eben leider dann raus, wenn so eine Forderung aufgestellt wird. Ja, wir müssen klimaneutral werden bis 2050. Aber was soll das für ein Konzept sein? Da, ja, was genau ist das für ein Konzept? Was heißt das genau? Also soll nur Deutschland klimaneutral werden oder Europa oder die ganze Welt? Und wenn es die ganze Welt ist, wie soll das gehen, dass wir die anderen Länder davon überzeugen, dass sie jetzt das mit dem Öl aufgeben, was eben der billigste Rohstoff ist, wo sie dran festhalten werden wollen, aus verständlichen Gründen, aus völlig legitimen Gründen, dass sie sagen, ja, dass sie einfach Probleme haben, wie sie Tag für Tag überleben und da jetzt nicht irgendwie so in ein Luxusgut wie die Klimasicherheit für die Zukunft investieren wollen, ein Gut, dessen, ja, wo gar nicht bekannt ist, was das wirklich bringt, was wir damit wirklich erreichen können und wie groß die wirkliche Gefahr ist, die ja groß sein kann. Es ist durchaus realistisch, dass da eine Klimaapokalypse droht oder dass da einfach Szenarien entstehen, wo ja, Hungerkatastrophen ausbrechen, wo Kriege geführt werden um Ackerbauflächen dann, weil Zonen nicht mehr bewirtschaftbar sind, sich Wüstengebiete ausbreiten etc. Es ist wahrscheinlich, ja, eine gewisse Wahrscheinlichkeit müssen wir dem zurechnen, auch wenn man nicht sagen kann, wie real ist denn diese Gefahr für die Zukunft. Eine gewisse Wahrscheinlichkeit ist da, dass das dann Millionen Menschen beeinträchtigt, sogar ja, Tausende oder Millionen an den direkten und indirekten Folgen sterben können. Nur, was das also für eine Forderung, wenn einfach nicht klar ist, was soll das, ja, wie soll das gehen, die Weltwirtschaft jetzt ganz vom Öl, von den fossilen Rohstoffen zu entkoppeln, wo sie jetzt 200 Jahre in diesem Kopplungsprozess gefangen war und alles genau darauf ausgerichtet war, auf dieses Öl. Auch interessant, was ich bei Fefes Blog gelesen habe, dass die hiesigen Ölkraftwerke etwa, die sind ganz genau ausgerichtet auf das russische Öl oder ja, müssen eben ganz genau angepasst und justiert werden auf die genaue Quelle des Öls, das da verbrannt wird. Norwegisches Öl hat also eine ganz andere Zusammensetzung als russisches. Und sicher gibt es in Russland auch verschiedene Ölfelder. Wo man einfach wissen muss, wo kommt das Öl her? Aus Nigeria, aus Venezuela, aus Russland. Und dementsprechend muss man dann diese Fabrik bauen, die das verarbeitet mit genau der Zusammensetzung. Und man kann nicht einfach von einem Tag zum nächsten das russische Öl substituieren durch venezolanisches, sondern da sind ja durchaus diffizile Anpassungsarbeiten dann notwendig. Jetzt, weil es einfach eine andere chemische Eigenschaften hat. Das fand ich sehr interessant in diesem Blog, dieser blog.fefe.de. Nun, aber, also, ja, da ist halt schwierig zu sehen, worauf läuft diese Forderung dann genau hinaus mit der Klimaneutralität bis 2050. Und vor allem, ja, in so einer unklaren unklaren Umfeld, wo wir nicht mal wissen, hätte das überhaupt irgendeinen Einfluss aufs Klima, wenn wir dieses Ziel der Klimaneutralität erreichen, dass wir jetzt nicht mehr dieses CO2 und andere Treibhausgase ausstoßen oder nicht mehr ausstoßen, als wir auch wieder einlagern, irgendwie durch Pflanzung von Bäumen etc. Wenn das geschieht, ist ja noch nicht mal klar, was ist dann der Effekt aufs Klima? Stoppt sich die Erwärmung, die wir jetzt festgestellt haben über die letzten Jahrzehnte, über das letzte Jahrhundert, oder geht sie einfach ungebremst weiter? Und da also zu sagen, ja, das müssen wir erreichen und ja, das muss jetzt halt sein, und sich keine Gedanken zu machen, was ist da aber auf dem Weg dahin zu tun, was gibt es da für Probleme im Weg? Zum Beispiel, dass ja nicht die ganze Welt auf Solar- und Windenergie umstellen kann und alle Gas-, Öl- und Atomkraftwerke abschalten kann. Ja. Weil man dann eben definitiv diese Dunkelflauten hätte und Stromausfälle hätte, die man dann nicht mehr kompensieren kann, wie man das machen kann, wenn nur ein Land eben umstellen würde wie Deutschland, sich komplett verabschiedet von allen konventionellen Energieträgern, atomarer Energieerzeugung und fossiler, dann kann man das ja noch auffangen durch die Energie aus den Nachbarländern, die dann weiter geliefert wird in so einer Phase mit wenig Sonne und Wind. Aber okay, für die ganze Welt ist das ja keine Option. Und da sagt Fridays for Future dann, ja, aber wir sind ja nur dazu da, das darauf halt mal aufmerksam zu machen, und die Politik muss dann Lösungen finden. Aber wenn die Politik so dumm ist und so korrupt, so geschmiert und von ihre Entscheidung von Konzerninteressen gelenkt werden, dann ist ja klar, was dabei rauskommt, dass die Steuerkasse geplündert wird, etc. Also, das ist so blauäugig, finde ich einfach, dieses Konzept von Fridays for Future und der gesamten Klimabewegung. Und ja, ich finde auch nicht, dass man das relativieren kann damit, dass man sagt, die sind ja aber noch so jung und es ist ja doch gut. Das muss man natürlich relativieren und kann man sagen, ja, in so einem jungen Alter, wie ja auch ich noch ja, jung bin, da kann man noch viel dazulernen und ist logisch, dass man da ja, ans Leben erstmal rangeht und in manchen Dingen einfach ja vielleicht noch dazulernt. Aber gut, jetzt können wir ja weitermachen im Text. Wo war ich da stehen geblieben? Ich habe hier auch ein sehr polemisches anderes Buch noch. Ein klimaskeptisches Buch, was ich vielleicht gleich vorlesen kann. Aber gut, kommen wir hier nochmal zurück auf diesen Text. Ja, wo war der jetzt? Genau. Da hier nichts geklärt ist, aber die eigene moralische Überlegenheit zementiert wird, lässt sich nur, dass sich eine Ökonomie, die erst durch die Verbrennung von Öl ihre Dynamik erhielt und nun 200 Jahre auf der Nutzung dieses Rohstoffs basierte, sich kaum innerhalb von 30 Jahren komplett vom Öl lösen wird können. Aber es muss eben sein und damit basta. Das ist der paranoische Standpunkt. Das Ignorieren der politischen Dimension ist uns als neoliberal erzogenen Bürger tief eingepflanzt. Neoliberal erzogenen Bürgern tief eingepflanzt. Wir müssen bei dem anfangen, was wir ändern können, also unserem Konsum. Und was darüber hinausgeht, können wir nicht anerkennen. Dieser Illusion muss man entgegentreten und sagen, doch, es gibt eine Sphäre des Politischen. Es gibt die Möglichkeit zu handeln, auch wenn Angela Merkels Kanzlerschaft uns das Gegenteil einreden will. Ja, dieser Zeitgeist also, der sagt uns hier, schau auf dich, nur da ist es real, wo du deinen Vorteil und Nutzen hast, wo du dich selbst kontrollierst, das Individuum, das Autonome. Und deshalb sagen wir dann, ja, da muss ich mein eigenes Verhalten ändern, um beim Klima irgendwie was zu verbessern. Und dadurch blendet man komplett aus, dass Politik doch eigentlich die Sphäre ist, in der kollektiv gehandelt ist, die alles betrifft, was mit Entscheidungen zu tun hat, die Gruppen von Menschen betreffen. Das ist die Politik, die gemacht werden kann, aber Angela Merkel wollte uns einreden, nein, es gibt gar keine Möglichkeit mehr für Politik, es ist alles alternativlos. Nach dem Ende der Geschichte, dem Zusammenbruch der Sowjetunion, wissen wir, der Sozialismus kann nicht funktionieren. Also sind wir diesem Kapitalsystem ausgeliefert. Das ist Merkels perfide Doktrin. Nun weiter. Ich gebe zu, nun mal eher negativ und auf Zerstörung aus zu sein, Klammer, Molotow-Cocktail, Trump. Daher meine Lust am klimaschädlichen Fliegen. Wenn ich schon nichts tun konnte, um die Welt besser zu machen, möchte ich wenigstens zu ihrer Vernichtung beitragen. Denn die sozialen und wirtschaftlichen Systeme, die wir im Moment betreiben und unseren Kindern hinterlassen wollen, lohnen aus meiner Sicht nicht erhaltenswert. Auch ein guter Punkt hier eigentlich, ja, wie viele Leute haben eigentlich diese Einstellung, wie ich sie hier ausführe, und auf die wirkt dann dieser Klimadiskurs, der die Dringlichkeit der Klimakrise betont, wirkt er dann eher noch so und stachelt sie dazu an, zu sagen, ja, jetzt, da kann ich also die Erde vernichten, was eben ja auch Quatsch ist. Die Erde wird jetzt ja nicht dadurch so schnell kaputt gehen, dass wir ein bisschen mehr CO2 ausstoßen. Aber ja, sagt man dann, ja, dann will ich dazu beitragen. Wie viele Leute denken eigentlich so? Es ist nicht klar, in diesem gesellschaftlichen Überbau, in den Medien, Produkten, die da hergestellt werden, da wird natürlich nicht so zynisch geredet. Da wird gesagt, dieses Leben ist das Beste aller Zeiten. Wir haben es hier ganz, ganz toll als zivilisierte Menschen und können einfach nur so glücklich sein, in diesem Staat zu leben. Das ist ja klar, dass da so geredet wird. Aber wie viele Menschen in der Bevölkerung sehen das wirklich so und wie viele andere sagen, ja, oh nein, also dieser Zustand von heute, der ist nicht so lebenswert. Ja, wenn es da was gibt, was uns in Richtung einer Katastrophe steuern lässt, dann ist vielleicht das sogar der bessere Weg, als das alles so gleichförmig weiter vor sich hinläuft. Ja, einfach eine wichtige Frage. Ich will ja nicht sagen, dass mein Standpunkt hier der richtige ist, dieser weltverneinende Standpunkt. Nur wie viele Leute teilen diesen Standpunkt eigentlich und fühlen sich dann dadurch aufgestachelt, jetzt durch diesen Klimadiskurs, durch ihr Handeln noch mehr beizutragen zum Klimawandel. Nun, weiter im Text. Ja, dann kommt hier ein Teil, den ich letztes Mal ja schon vorgelesen hatte. Ich möchte meine Gedanken da legen, bla 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 bla, bla, bla. Der logische Einwand. Doch in Wahrheit will ich ja wirklich eine bessere Welt und gebe die Hoffnung nicht auf. Okay, nun gut. Eine Lehre zu finden, die uns moderne Menschen... Ich glaube, das habe ich hier übersprungen. Ja, warum? Feigheit vor dem hörenden Volk wahrscheinlich schon. Ja, das muss ich vorlesen. Unter der Überschrift Hoffnung, das habe ich gestern übersprungen. Das sind meine Gedanken von vor zwei Jahren, wo ich natürlich noch nicht so gebildet war, als Kommunist auch. Aber es ist ja sehr gut, das hier nachzulesen. Meine Überlegungen. Doch in Wahrheit will ich ja tatsächlich eine bessere Welt und gebe die Hoffnung nicht auf. Die Systemfrage: Kommunismus könnte ein Weg aus dem Egoismus sein. Andererseits beruht er auch auf dem Glauben an den Menschen, der nun mal aus Erfahrung egoistisch und lügnerisch ist. Naja, aber da muss ich kurz einhaken, aber er beruht ja eben auch auf dem Glauben an das sozialistische System, das den Menschen zivilisieren kann. Und der Liberalismus, der beruht eben nur auf dem Glauben an den einzelnen freien Menschen. Ja, der wird es schon regeln, der wird schon alles richtig machen, wenn man ihm nur seine Freiheiten lässt. Der Sozialismus sagt eben, nee, Glaube an den Menschen, ja, wir glauben daran, dass wir den Menschen erziehen können, dass wir ihn bessern können. Das wird nicht vom einen Tag auf den anderen gehen. Egoismus und Lügenhaftigkeit, ja, muss man mit einberechnen, muss man nicht den einzelnen Menschen vorhalten, dass sie so sind, nicht die einzelnen Menschen bessern, sondern als System einen besseren Gesamtzusammenhang schaffen, damit die dann darin aufwachsen, darin sich sozialisieren, eine humanere Entwicklungsumgebung vorfinden. Eine Entwicklungsumgebung, würde ich sagen, ja, wie in der Informatik. Nun, weiter im Text. Immerhin könnte der Kapitalismus weiter betrieben werden, aber mit anderen Rahmenbedingungen. So sagte Flassbeck, das System der Nachkriegszeit bis in die 70er Jahre war gar kein Kapitalismus, weil die Kapitalmärkte eben noch streng eingehegt waren und im Wesentlichen internationale Abkommen wie Bretton Woods die Richtung bestimmten, nicht das Kapital. Darauf hinzuarbeiten wäre lohnenswert. Nutzen wir die Kraft des Marktes, aber mit der Maßgabe, dass wir dabei auf ein hochexplosives Konzept zurückgreifen, ähnlich wie Atomkraft, das deshalb ausgeklügelte Sicherungsmechanismen braucht. Aber das reicht nicht. Wir müssen auch den Beleuchtungswechsel in der Kultur wieder hinkriegen und uns nicht mehr vom postmodernen 68er-Diskurs der scheinbaren Emanzipation des Ich leiten lassen. Das verweist jetzt also auf Fahler, dieser wunderbare Begriff des Beleuchtungswechsels, dass irgendwie das Licht sich verändert wie im Theater. Und da sagt er, ist nach 1860 68 geschehen, irgendwie wurde die Beleuchtung verändert in der öffentlichen Szenerie. Dieser Diskurs bedeutet leider die Loslösung von jedweder Normvorstellung, von gesellschaftlichen Vorgaben, die uns nun nicht mehr als Lustressourcen zur Verfügung stehen. Beispiel: Tanzen mit engem Körperkontakt beim Opernball. Das können eben die eher traditionell eingestellten, aber heutzutage die Jüngeren tanzen in der Disco ohne Körperkontakt. Das ist ein sehr valides Beispiel von Pfaller, dass diese traditionellen Strukturen einem so eine Methode, eine Anleitung geben und sagen, ja, jetzt darfst du den anderen berühren hier beim Tanzen, das ist jetzt nicht anzüglich oder so. Und ja, das ist einfach normal hier, Tradition, aber heute beim Tanzen in der Disco tanzt jeder halt für sich individualistisch und ohne Körperkontakt. Und wenn man sich dann so ranwandt mit an eine Person, einfach, ja, sich im Gedränge da an einer Person reiben würde, das wäre dann schon ganz schön übergriffig. Ja, also wie soll man da rangehen? Dann bleibt es eben dabei ohne Körperkontakt. Das bedeutet eine andere Auffassung von Demokratie, in der wir das Verfahren als das Heilige sehen, also im abergläubischen Sinn unsere Hingabe nur spielen, weil wir eben in Gesellschaft sind. Daraus entsteht der heilige Ernst, den die Demokratie braucht und den uns die alten Griechen vorgelebt haben mit ihren vertrackten Losverfahren, Auswahl und Zusammenstellung von Armeeregimentern aus verschiedenen Teilen Griechenlands, Plenardebatten etc. Ja, die Armee wurde da eben so zusammengesetzt, dass gesagt wurde, da müssen verschiedene Bevölkerungsgruppen gemischt werden. Einer kommt von der Küste, der andere aus den Bergen und so weiter. Das ist einfach dieses Heilige im Verfahren, dass man das so vertrackt gestaltet, dass das Verfahren, das Prozedere ganz genau einzuhalten, darin liegt schon die Lust, und als Nebenprodukt kommt man dann auch noch zu einer politischen Entscheidung. Aber es geht eben um dieses demokratische Element, dass alle irgendwie eingebunden sind, was heute natürlich nicht so ist in dieser repräsentativen Demokratie, die nichts weiter repräsentiert als die Macht des Kapitals und der großen Konzerne. Weiter. Weg von der sterilen Vorstellung eines klaren politischen Willens des Einzelnen, der diesen sauber und unzweideutig äußern solle. Der Begriff Willensbildung offenbart doch schon, dass es nicht weit her ist mit dem Willen des Einzelnen und auf ihn zu vertrauen völlig zwecklos ist. Erst im sozialen Spiel können wir unsere wahre Intelligenz entfalten. Ja, kurzer Einschub hier, deshalb wünsche ich mir auch Kommentare von euch, sonst ist das hier noch kein so soziales Spiel. Mit mir selber kann ich meine Intelligenz auch nicht ganz entfalten. Und deshalb also dieser heilige Ernst, deshalb müssen wir diese Verfahren einführen, wie ich hier ausführe, dieser neue Versuch mit der Demokratie, ja, falls man das Konzept doch noch nicht ganz als gescheitert ansehen wollte, dann könnte man das sagen, ja, dieser heilige Ernst, der da in der Befolgung der Verfahren lebt und dieses soziale Spiel, das dann in der Plenardebatte zum Tragen kommt, dass man sich da äußern kann oder dass man auf dem Marktplatz mit anderen sich informiert und sich äußert über die Zusammenhänge. Und heute, ja, ist eben perfide, Leute sind ja auch politisch interessiert, aber sie schnappen dann halt nur das auf, was aus den Massenmedien, aus den M5M, den Mainstream-Medien, wie es in Nordgender heißt, was da so runterfällt, und das ist halt ja extrem enttäuschend, immer wieder von einem extrem niedrigen Niveau, was einen auch nicht so zu viel eigenständigem Nachdenken anleiten kann. So kann es also nicht gehen, und überhaupt fühlt sich der Einzelne da ja auch nicht mitgenommen, hat ja seine Entscheidung auch keinen wirklichen Einfluss, oder was er denkt, ist ja völlig egal, außer alle 4 Jahre, da wird ein bisschen Wahlkampf gemacht, ein bisschen Stimmung gemacht und okay, dann kann es wieder weitergehen, wie immer. Also so geht es natürlich nicht, sondern das, was die Griechen da machten, auf dem Marktplatz wurden dann die neuesten Gesetze angeschlagen, auf Steintafeln, und dann haben sich die Bürger da versammelt und darüber diskutiert. Und dann zur Versammlung konnte man natürlich immer hingehen, zu diesen Plenardebatten als Bürger, Ja, hatte man da volle Rechte, konnte theoretisch reden, wobei dann natürlich in der Praxis nur einige wenige das Wort ergriffen haben. Das also ist ja auch schon eine völlig ausreichende ja, Disziplinierung hier oder Begrenzung hier, dass einfach nicht jeder diese Redelust haben wird oder manche nicht so gut reden können und man dann Zeitbegrenzungen einführen muss. Aber ja, vielleicht kann man dann erstmal eine Abstimmung machen. Begabte Redner können dadurch vielleicht mehr Zeit kriegen, dass die Anwesenden, Bürger für sie stimmen oder ihre Redezeit einfach an sie übertragen und haben dann mehr Rederecht. Also ja, das wäre also eine Möglichkeit, diese direkte Demokratie, dass da einfach jeder mitwirken kann. Gut, das sind meine Gedanken. Und jetzt kommt ein obskurer Teil. Aber auch hier möchte ich noch weitergehen und den Weg über den Materialismus hinausnehmen Richtung Metaphysik. Dort gibt es die Leere zu füllen, die den modernen Menschen heimsucht. Wir sehnen uns nach dem Ewigen. Wir mögen durch unseren Verstand scheinbar getrennt sein von der Möglichkeit des Glaubens an Gott. Doch das Problem besteht weiterhin und es ist genau jene Naivität, die meint, heute seien wir ganz anders und einzigartig, dass die alten Fragen einfach ihren Sinn verloren hätten. Wir wollen aber weiterhin eine Vorstellung von der Welt. Das wissenschaftliche Weltbild ist nicht nur emotional unbefriedigend, es hat ja noch nicht mal eine so solide Grundlage, wie wir an der Unvereinbarkeit der wichtigen Theorien in der Physik sehen. Wir können erklären, alles reduzieren, aber irgendwann stoßen wir an die Grenze, ohne sagen zu können, warum hier nun der Reduktionismus versagt. Dies nur eine kurze Skizze der Sachthemen, die ich als diskussionswürdig ansehe und deren Umsetzung ich mich widmen will. Der Neoliberalismus wohnt in mir und ich möchte seine lebensfeindlichen Fesseln abschütteln mit einem Engagement für das Klima, für die Paranoia des lustfeindlichen Selbst. Achtenden Ich ist das unvereinbar. Gut, dann geht es wieder weiter mit dem Teil, den ich letztes Mal schon vorgelesen hatte. Dann will ich nur noch kurz zu Trumps Rede nochmal kommen. Kurz nochmal kurzen Ausschnitt hieraus vorlesen. Amerika wird immer die stolze, starke und unnachgiebige Bastion der Freiheit sein. In Amerika verstehen wir, was die Pessimisten nicht sehen wollten, dass eine wachsende und lebendige Marktwirtschaft, die sich auf die Zukunft konzentriert, den menschlichen Erfindungsgeist inspiriert und eine Kreativität anregt, die stark genug ist, um jede Herausforderung zu bewältigen. Jede Herausforderung bei weitem. Weiter im Text. Das ist also jetzt von mir noch kurzer Anhang. Diese Zeilen bringen die radikale Ablehnung der paranoischen Forderungen zum Ausdruck. Robert Pfaller empfiehlt als Heilmittel, wenn wir uns zu sehr von Paranoia leiten lassen, die Frage, wofür sich zu leben lohnt. Trump gibt hier seine vorhersehbare Antwort. Die Freiheit und der Erfindungsgeist Amerikas sind etwas unglaublich Wertvolles, das nicht geopfert werden darf, auch nicht für eine Klimadiktatur zum Wohle des Planeten. Nun gut. Dann endet dieser Text. Endet dieser Text hier mit folgendem Abschnitt. Also eine andere Wirtschaftsordnung, sagte ich davor, lasse ich letztes Mal vor, ist möglich, auch wenn man keine andere Idee hat als den Kommunismus, der ja immer noch eine valide Idee ist, aber eben manchmal als leicht veraltet angesehen wird. Dann aber weiter im Text. Auch der sexuelle Kampf um einen Partner nimmt immer brutalere Formen an, wie etwa Michelle Uelbeck zeigt. Dieses Thema ist enorm wichtig, auch wenn keine einleuchtende Lösung auf der Hand liegt. Es muss das neoliberale Denken überwunden werden, es muss möglich sein, den anderen nicht ständig zu taxieren und ihm einen Wert auf dem Marktplatz des sexuellen Begehrens zuzuweisen. Das ist ein wichtiges Problem für die generelle Lebensqualität in unseren Gesellschaften und ein weiteres Beispiel eines Missstandes, den ich wenigstens mal gern diskutieren und angehen würde, bevor die Apokalypse kommt. Und dann könnte man auch mit ruhigem Gewissen in den kollektiven Tod gehen. Genauso die Gesundheit. Wir sollen uns optimieren, um möglichst lange zu leben. Doch diese Leben werden keinen Sinn mehr haben und somit verlängern wir nur die Qual und das Leiden. Mir ist dieser Punkt ganz wichtig, dass die Bedrohung unseres Lebens angesichts von Klimaveränderungen überhaupt nicht so schlimm erscheint, wie es in der gegenwärtigen paranoischen Debatte vorausgesetzt wird. Der neoliberale Mensch kennt eben nur noch sich und sein Leben und sein höchstes Gut ist das nackte Leben, zu dessen Sicherung immer mehr Güter angehäuft werden müssen, was der Kapitalismus ermöglicht. Ich behaupte, es gibt Wichtigeres als das nackte Leben. Bei dem traurigen Bild, das wir als Menschheit derzeit abgeben, die sich steigernde Unlust in den westlichen Gesellschaften auf sexueller Ebene, die Schwierigkeit, Freundschaften zu schließen, die Fixierung auf die eigene Identität, deren Erkrönung den westlichen Menschen auslastet, sodass er sich keine philosophischen Fragen über sein Leben stellen kann, und dazu die materielle Not im Global South, das ist ein Bild, anhand dessen ich sagen würde, ja, dann soll die Apokalypse doch kommen. Denn wenn wir so weitermachen, wird die Lust zu leben sowieso weiterhin dahin schwinden und wir könnten nichts mehr anfangen mit einer lebenswerten, klimaneutralen Erde. Wir werden hier eine Welt schaffen, die klimaneutral ist, aber in der Menschen nichts Lebenswertes mehr finden und am Ende nichts mit dieser schönen, sauberen Welt anzufangen wissen. Nur wenn wir den Mumm haben, den wirren Verlockungen neoliberalen Denkens zu widerstehen und eine Gesellschaft aufzubauen, die das Individuum mit seinesgleichen versöhnt, lohnt es sich überhaupt, an einem Weiterbestand des Planeten zu arbeiten. Damit endet der Text. Und ich würde einfach sagen, ja, aus heutiger Sicht ersetzen wir dieses Wort neoliberal einfach durch liberal. Das ist der Gegner, der theoretische Gegner, der Liberalismus, dem eben alle politischen Lager, zumindest die im Bundestag vertretenen, eigentlich angehören. Alle sind Söhne und Töchter dieses Stammbaums des Liberalismus, der sagt, wir müssen unsere Freiheit haben. Das Individuum ist das Wichtigste, dass du überall hin darfst, alles aus dir macht kannst, aus deinem Leben, die völlige Freiheit vor dir liegt und du in alle Richtungen gehen könntest. Dieses Potenzial der Freiheit, das ist in die Doktrin des Liberalismus. Und erzeugt die Illusion, als wäre das überhaupt eine realistische Ausgangsposition für uns alle und als ob nicht nur ganz wenige, nur vielleicht die obersten 5% überhaupt diese Freiheit in dem Sinne hätten, dass das alles so frei vor ihnen liegt und sie nicht durch ökonomische Zwänge schon so determiniert sind, schon so ausgelastet, dass die Freiheit einfach nur ein Witz ist. Diese Illusion wird erzeugt und damit reicht es von diesem Text jetzt, ja. Will ich bald zum Schluss kommen, bei einer Stunde etwa. Da müssen wir heute die Punktlandung versuchen. Hier zu kompliziert alles. Lesen wir da, weil von Pfaller die Rede war, vielleicht am besten da hinein in sein Buch Erwachsenensprache. Auf Seite Nummer 126. Drei Typen von Ideologie. Aberglaube, Bekenntnis, Paranoia. Davor schrieb er über das Ressentiment und schreibt, das Ressentiment ist nicht nur ein Affekt, sondern auch ein Vermögen zur Produktion von Affekten, eine bestimmte Organisation des psychischen Apparates. Das ist ein interessanter charakteristischer Zug, schreibt er, der das Ressentiment zum Beispiel von Schuld oder Scham unterscheidet, die nur Affekte sind. Oder ja. Da lese ich hier kurz weiter an dieser Stelle, wo das ausführt. Also nicht nur ein Affekt, sondern ein Vermögen zur Produktion von Affekten. Und hier, vielleicht kann ich dann noch ein bisschen vorher anfangen. Nimmt er hier Bezug auf Nietzsche, der eben über das Ressentiment schreibt. Indem ich das Ressentiment als ein Erzeugnis kollektiver Produktion betrachte, sehe ich mich in Übereinstimmung mit dem Befund Nietzsches, der es ebenfalls nicht nur als ein individuelles Laster, sondern als ein kulturelles und politisches Phänomen ansah, als einen Sklavenaufstand in der Moral, als eine Wirkung abhängig von der Existenz sozialer Institutionen und ihrer Funktionäre, Priester, in Anführungszeichen. Überdies bedeutet das, dem Ressentiment eine Geschichtlichkeit zuzuerkennen. Das Ressentiment ist nicht universell. Es gibt privilegierte Epochen, sozusagen Blüteperioden des Ressentiments, wohingegen es in anderen Zeiten abwesend sein mag. Wir dürfen nicht vergessen, dass dies eine der zentralen Entdeckungen Nietzsches darstellt, gewonnen aus seinen Studien zur römischen und griechischen Antike. Nietzsche zeigt, dass das Ressentiment keine anthropologische Konstante darstellt, kein Wesenszug jeglicher Kultur, sondern dass vielmehr einst eine ganz andere Kultur existiert hat, ja, dass sie an manchen Orten sogar zu seiner Zeit noch existiert. Und dass mithin eine solche Kultur ohne Ressentiment möglich ist. Nietzsche schreibt, und so gewiss auch der Zweitwert seit langem im Übergewichte ist, so fehlt es doch auch jetzt noch nicht an Stellen, wo der Kampf unentschieden fortgekämpft wird. Und noch in einer weiteren Hinsicht möchte ich Nietzsche hier folgen. Ich begreife das Ressentiment nicht nur als einen Affekt, sondern auch als ein Vermögen zur Produktion von Affekten, als eine bestimmte Organisation des psychischen Apparates. Dies ist ein interessanter, für das Ressentiment charakteristischer Zug, der es zum Beispiel von Schuld oder Scham unterscheidet. Um die elementare aristotelische Unterscheidung zwischen einem Vermögen und seiner Leistung, wie zum Beispiel zwischen der marxischen Arbeit und der Arbeitskraft, zur Anwendung zu bringen, muss man hier feststellen, dass das Schuldgefühl von der Schuld verschieden ist. Ich mag in einem bestimmten Moment mich vielleicht nicht schuldig fühlen an irgendeinem Schlamassel, aber das bedeutet nicht notwendigerweise, dass ich kein Schuldgefühl besäße und mithin unfähig wäre, mich überhaupt für irgendetwas schuldig zu fühlen. Dasselbe gilt für das Schamgefühl. Auch wenn ich mich in einer bestimmten Situation nicht schäme, kann ich immer noch beanspruchen, ein Schamgefühl zu besitzen und mithin fähig sein, in anderen Situationen Scham zu empfinden. Genau dies jedoch scheint beim Ressentiment nicht der Fall zu sein. Es scheint keinen Sinn zu haben zu sagen, jemand besitze ein Ressentimentgefühl, ohne aber ein aktuelles Ressentiment zu hegen. Ähnlich wie bei der Eifersucht kann man auch beim Ressentiment feststellen, dass es immer dann, wenn es produziert werden kann, auch tatsächlich produziert wird. Der Affekt und das Vermögen zu seiner Produktion scheinen ein und dasselbe zu sein, während im Fall von Scham und Schuld das jeweilige Vermögen getrennt von den aktuellen Gefühlen untersucht werden muss, das getrennt von ihnen existiert, muss es beim Ressentiment zusammen mit dem Affekt betrachtet werden, da es keine gesonderte Existenz besitzt. Gerade auf das Ressentiment trifft pikanterweise also zu, was Nietzsche ganz allgemein festhält, nämlich, dass zwischen einer Wirkung und ihrem Vermögen nicht unterschieden werden dürfe. Und dass diese Unterscheidung nur einer Verführung der Sprache bzw. einer Illusion der Volksmoral geschuldet sei. Genau. Nietzsche schreibt ja diesen Satz, der Täter ist nur hinzugedichtet, die Tat ist das Ursprüngliche. Da passiert etwas, ein Mensch verwickelt sich so in eine Tat aus einem Impuls, aus einem Instinkt oder einfach, ja, was... Da kommt er so hinein ins Handeln und setzt dann einen Schritt vor den anderen, ohne sich klar zu sein, was er da eigentlich macht. Und im Nachhinein, wenn er die Wirkung dessen sieht, dann sagt er, ah ja, ich bin ja der Täter, ich schreibe mir das jetzt zu, so und so gehandelt zu haben. Aber das Ursprüngliche ist eben die Handlung, danach kommt dann das Subjekt. Und Das ist also Wirkung und Vermögen fallen zusammen, dürfen nicht so verschieden betrachtet werden, sagt Nietzsche. Einmal die Wirkung, andermal das Vermögen. Also das Können, das Potenzial. Gerade diese Unterscheidung selbst erklärt Nietzsche ja in der Folge zu einer der für die Entstehung des Ressentiments maßgebenden Überzeugungen. Denn durch sie kann die Äußerung eines Affekts oder ein Tun als Schuld eines Subjekts begriffen werden. Erst durch diese Spaltung in Vermögen und Wirkung kann man sagen, ja, die und die Tat, die hing jetzt an dem Subjekt, dieses Subjekt hat Schuld auf sich geladen. Darum erscheint es gut begründet, das Ressentiment nicht nur als einen Affekt, sondern auch als ein gesellschaftliches Verfahren zu seiner Herstellung zu betrachten. So wie auch Schamgefühl und Schuldgefühl kulturspezifische gesellschaftliche Produkte sind. Oder um es in einer marxistischeren, althusserianischen Terminologie auszudrücken, als eine spezifische Weise der Subjektbildung, eine bestimmte Ideologie. Die Frage lautet dann, welche, wie wird diese Weise der Subjektbildung historisch und kollektiv hergestellt? Indem ich diesen Zugang wähle, möchte ich eine entscheidende Frage ins Auge fassen, die mir bei Nietzsche unbeantwortet geblieben zu sein scheint. Wie konnte das Ressentiment zur Vorherrschaft gelangen? Es geht nicht nur darum zu erkennen, wie das Ressentiment entstand, was Nietzsche schlüssig erklärt, sondern auch, wie es zur vorherrschenden Ideologie werden konnte. Warum haben die Priester gewonnen und wie konnte ihre Lüge zur Hegemonie gelangen? Denn dies ist keineswegs offensichtlich, wenn zum Beispiel in einer Sklavenhaltergesellschaft die Sklaven oder deren Priester eine Interpretation entwickeln, der zufolge sie die moralisch Überlegenen seien, und wenn sie demnach von einem Himmel oder Leben nach dem Tod träumen, wo sie zu den Herren würden, dann ist dies normalerweise ja keineswegs gefährlich oder ansteckend für ihre wirklichen Herren. Diese würden sich wohl vielmehr denken, träumt nur weiter, ihr Narren. Solange die niedrigen Leute von höheren Welten träumen, werden sie niedrig bleiben, bemerkte Bertolt Brecht. Um dagegen hinaufzukommen, müssen die Niedrigen gerade an das Niedrige denken. Kann also das Träumen von höheren Welten jemals die Unterdrückten stärken und ihnen dazu verhelfen, die herrschenden Klassen zu überwinden? Und kann ihre Moralerzählung auch für die Herren plausibel werden, sodass auch diese sie übernehmen und schließlich dadurch geschwächt und von ihr unterworfen werden? Oder blieben die Herrschenden weiterhin an der Macht, fanden aber heraus, dass sie durch das Verkünden einer Sklavenmoral die Sklaven noch wirksamer unterdrücken konnten? Und schließlich, mit welcher Notwendigkeit geschah dies? Ist die Hochblüte des Ressentiments das unvermeidliche Ergebnis einer historischen Entwicklung oder eines seltsamen Prozesses der Zivilisation? Ist unsere postmoderne Malaise also alternativlos oder gäbe es Auswege, die man in Betracht ziehen könnte? Hier nun das nächste Unterkapitel. Drei Typen von Ideologie, Aberglaube, Bekenntnis, Paranoia. Um denjenigen Typus von Subjektbildung oder Ideologie zu spezifizieren, dem das Ressentiment angehört, möchte ich eine grobe Unterscheidung vorschlagen. Eine Ideologie kann unter drei verschiedenen Formen existieren. Erstens als Aberglaube, zweitens als Bekenntnis und drittens als paranoisches Bewusstsein. Um das zu veranschaulichen, mögen die drei verschiedenen Gestalten, in denen Religion sich aktuell zeigt, herangezogen werden. Sie kann erstens die Form des Aberglaubens, der Einbildung ohne Eigentümer annehmen, zum Beispiel in Gestalt obsessiven Fernsehens. Solches Fernsehen ist da durchaus eine religiöse Praxis, denn es strukturiert, wie verschiedene Theologen festgestellt haben, in liturgischer Weise die Zeit seiner Betrachter. Sie müssen regelmäßig jede Folge ihrer bevorzugten Sendung sehen und dies mit einer gewissen Zwanghaftigkeit, für die sie sich in der Regel ein wenig schämen. Das finde ich sehr speziell, sehr geistreich. Dass er schreibt, das Fernsehschauen ist so die neue Messe. Das ist wie wenn früher die Messe gelesen wurde. Das ist ein Ritual, dem sie nachkommen müssen und einfach einschalten müssen. Es ist der Aberglaube, eine Illusion ohne Eigentümer. Es ist eine Illusion, die einfach so im Raum steht, aber etwas Gesellschaftliches ist, die sich kein einzelnes Individuum zu eigen macht. Wie die Höflichkeit, sagt Pfarrer, die auch niemanden täuscht. Man spricht halt die höflichen Formen aus, etc. Aber muss ja nicht wirklich diese freundschaftlichen Gefühle hegen, beispielsweise für einen Geschäftskollegen, sondern spielt das nur so vor und sagt zum Beispiel zu seinem Kollegen da, ah, guten Tag, ich hoffe, dir geht's heute gut, etc. Und kann sich ihm vorstellen, dadurch ja einen dritten Beobachter, einen unbeteiligten Beobachter, einen imaginären getäuscht zu haben, der die Firma gar nicht kennt und gar nicht weiß, dass die beiden Kollegen sich überhaupt nicht verstehen, den hätte man jetzt hiermit täuschen können mit so einer höflichen Floskel. Und das ist das Lustvolle an der Höflichkeit, das ist eine Illusion ohne Eigentümer. Kein einzelnes Individuum glaubt daran, sondern man glaubt, dass diese Illusion irgendeinem imaginären Dritten zu eigen ist. Der würde davon getäuscht werden. Und ja, so sind diese Fernsehzuschauer auch, dass sie sagen, ja, ich muss eigentlich jetzt einschalten. Ich weiß, irgendwer würde da zuschauen und mir sagen, du musst das tun. Oder früher in die Kirche zu gehen, haben die Leute gedacht, ja, der liebe Gott schaut ja zu, ob ich jetzt da hingehe, dass dann dieser dritte Zuschauer, das, aber der Aberglaube, dass sie eigentlich auch nicht wirklich dann glauben. Oder ja, vielleicht an Gott glauben, aber nicht in diesem naiven wörtlichen Sinne, dass der da jetzt von oben herabschaut und genau zuschaut, ob sie in die Kirche gehen, sondern halt sagen, ja, gehe ich jetzt halt in die Kirche, um diesen dritten, diesen naiven Beobachter zu täuschen, Gott oder wer auch immer, die moralische Instanz, die katholische Kirche, den Priester. Ja, und so aber jetzt weiter im Text. Eine andere Form von Religion ist zweitens die des Bekenntnisses, der eigenen Einbildung. Ihr folgt der typische gläubige Christ, der an Gott als sein Ideal glaubt. Ja, okay, also die wirklich Gläubigen der traditionellen Religion würden wir dann doch eher hier unterordnen, unter dem Bekenntnis, man bekennt sich dazu. Dies erfüllt den gläubigen Bekenner mit Selbstachtung. Freilich führt es ihn bisweilen ebenso dazu, zu zweifeln, ob er wirklich ein guter Christ ist. Die Verinnerlichung als Befreiung vom Zwang scheinbar läppischer äußerer Praktiken befreit somit auch von der Scham für diesen Zwang. Sie erfüllt stattdessen mit Freude am eigenen Ich. Andererseits bedeutet sie einen Verlust der durch die äußeren Praktiken vermittelten Gewissheit und führt in den oft nicht enden wollenden Zweifeln und in die Unlust über die kaum behebbar erscheinende Nichtentsprechung gegenüber dem eigenen Ideal-Ich. Das also, was ich letztes Mal, glaube ich, vorlas mit der Kommunistin, was auch von Pfarrer immer wieder das Beispiel ist, ja, Christ sein oder Kommunist sein ist gar nicht so verschieden. Man glaubt in dieser zweiten Form des Bekenntnisses, dass man sagt, ja, ich bekenne mich dazu, und aber immer wieder weiß, ja, ganz mein Ideal erreichen kann ich nicht, so wie ich auch immer danach strebe, ein guter Kommunist zu sein, aber ihr weiß, dass da noch Lücken sind in meiner Bildung, in meiner historischen Bildung, meiner marxistisch-theoretischen Grundlegung etc. Und dann sagt, ja, das erreiche ich leider noch nicht ganz. Weiter. Die paranoische Form der Ideologie schließlich drittens zeigt sich in dem Fall, wo bestimmte Subjekte sich selbst für Jesus halten. Sie glauben nicht mit Selbstachtung und Zweifel, sondern mit absoluter Gewissheit. Dieser Typus religiöser Subjektbildung findet sich klarerweise vor allem in psychiatrischen Institutionen. Aber, wie ich im Folgenden zu zeigen versuche, nicht ausschließlich. Diese dritte Form von Ideologie ist, wie ich behaupten möchte, die dem Ressentiment eigene Form. Ich werde gleich nochmals zurückkommen auf diese idealtypische Unterscheidung der drei Formen von Ideologie und ihre jeweiligen Strukturen genauer erläutern. Zunächst möchte ich nur darauf hinweisen, dass die aktuelle Rede von diversen Religionen, wie zum Beispiel der Gesundheitsreligion, der Nachhaltigkeitsreligion oder der Sicherheitsreligion, völlig berechtigt ist. Allerdings unter einer wichtigen Bedingung, nämlich dass klargestellt ist, von welchem Typus von Subjektbildung die Rede ist. Nach meiner Auffassung gehören diese drei genannten Religionen dem dritten paranoischen Typus meiner Klassifikation an. Denn ihre Anhänger verhalten sich nicht wie bei Formen des Aberglaubens oder des Bekenntnisses. Vielmehr agieren sie in einer völlig besessenen Form, so als ob sie selbst Jesus wären. Dies kann am deutlichsten beobachtet werden in der für die Gesundheitsreligion typischen Variante der Selbstoptimierung. Dieser Zwang, sich selbst zu optimieren, ist nicht vergleichbar mit der abergläubischen Vermeidung des Unreinen oder der bekenntnishaften Anstrengung zu moralischer Läuterung. Vielmehr ist es die paranoische Konstruktion eines vollkommen reinen Ich, für das alles Lustvolle notwendigerweise innen und alles Unlustvolle außen ist oder ausgespuckt werden muss. Dies ist der Punkt, an dem diese Ideologien zeigen, dass sie zum Subjektbildungstyp der Paranoia gehören, sowie zur Ordnung des Ressentiments. Um zu erklären, wie das Ressentiment entsteht, müssen wir zunächst von der ideologischen Form des Aberglaubens ausgehen. Wie Octave Manoni hervorgehoben hat, gibt es eine sehr eigenartige Form von Illusion. Eine Illusion, der niemand glaubt. Eine Täuschung, also ohne Getäuschte. Nehmen wir zum Beispiel die Höflichkeit. Wie Immanuel Kant bemerkte, ist sie eine Täuschung, ja sogar eine Lüge, aber sie ist eine erlaubte Lüge, da alle wissen, dass es eine Lüge ist und somit niemand von ihr betrogen wird. Ich habe diesen Typ von Ideologie als Einbildung ohne Eigentümer oder in Übersetzung von Manonis Terminologie als Aberglauben bezeichnet. Da jedermann weiß, dass es sich um Illusionen handelt, besitzen diese Illusionen, wie Manoni feststellt, psychoanalytisch gesehen die Struktur der Verleugnung. Sie werden zum Ausdruck gebracht in einer Äußerung des Typs »Ich weiß zwar, dennoch aber«. Im Fall der Höflichkeit zum Beispiel kann diese Formel wie folgt komplettiert werden. Ich weiß zwar, dass das alles nur illusorisches, höfliches Benehmen ist, dennoch aber ist es großartig, so zu tun, als würden wir wirklich aneinander Anteil nehmen. Und im Fall von Sportresultaten, ich weiß zwar, dass das alles dumm und ohne Bedeutung für mein Leben ist, aber dennoch muss ich in der Zeitung als allererstes die Sportresultate aufschlagen, so als ob sie das Wichtigste auf der Welt wären. Der Teil des dennoch aber bezeichnet hier immer das für den Fetischismus wie für die Zwangsneurose charakteristische Moment eines gegen besseres Wissen und gegen alle eigene Überzeugung bestehenden Zwanges. Diese Struktur des Aberglaubens unterscheidet sich deutlich von der des Bekenntnisses. Das Bekenntnis ist eine Illusion, an die bestimmte Leute tatsächlich glauben. Es ist eine Einbildung mit stolzen Eigentümern. Leute sind zum Beispiel stolz zu erklären, dass sie an Gott glauben oder an den menschlichen Fortschritt oder an die Selbstregulierung der Finanzmärkte. Gut, an der Stelle kann ich dann wirklich enden. Ja, glauben wir auch an die Selbstregulierung und so weiter. Jetzt muss ich mich regulieren, muss wieder ins Yoga gehen, ein bisschen Sport machen. Das habe ich so vernachlässigt, jetzt mich immer nur auf diesen Sport hier vor dem Mikrofon verlegt. Und ja, jetzt aber muss ich dann auch wirklich, ohne noch viel zu fackeln oder was vorzulesen, dann wirklich Schluss machen und sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Es wird dann genau an der Stelle sicherlich weitergehen bei Pfeiler. Das können wir ja nicht so stehen lassen mit dem Text. Und ja, danach wird es weitergehen mit Flassbeck, mit Cortázar und Malon-Kron und diese ganzen Bücher hier. Aber am besten ist eben dieses freie Reden, wie ich da sagte, die Zensur ist immer noch zu viel. Die Selbstzensur, die ich mir hier auferlege, das ist mir alles zu viel. Es reicht jetzt wirklich. Ich muss mich begrenzen in meinem Lesefluss und wirklich auch die freie Rede, die freie Assoziation muss einen größeren Stellenwert, eine größere Envergadura, sagen wir mal auf Spanisch, einnehmen. Und ja, damit sage ich einfach Tschüss und auf Wiederhören bei Tischlein deck dich.